Ja, danke, Rita, Jarina, Irina, für die Organisation und die Einladung. Es ist inzwischen ja schon eine Tradition, Mitte Dezember eine Konferenz in der Ukraine zu machen. Und das hat auch einen schönen Sinn, dass wir zum Ende des Jahres noch einmal uns konzentrieren uns auf einen Aspekt der Existenzanalyse konzentrieren, und so das Jahr gut abschließen, mit einem Ausblick auf das nächste Jahr. Und es ist schön, dass wir uns da noch einmal treffen können. Und uns austauschen, gegenseitig anregen und begegnen können. Und so danke ich euch allen für euer Interesse, dass ihr hier teilnehmt. Und ich wünsche uns allen eine gute Tagung. Mit vielen persönlichen Inhalten und Anregungen und auch professionellen Themen. Ich danke Irina für die Übersetzung. Das Thema, das ihr für diese Konferenz gewählt habt, ist ein großes. Der Mensch hat natürlich verschiedene Aspekte, die wir betrachten können. Allein die psychologische Perspektive des Menschen gibt schon eine große Zahl von Perspektiven frei. Ihr habt dieses Jahr ein Thema gewählt, wo die Perspektive auf das Wesen des Menschen gerichtet ist. Eine Perspektive, die uns bewusst macht, dass jeder Mensch eine Größe und Würde hat. Und diese Größe zentriert sich darin, dass der Mensch ein freies Wesen hat. Also, dass der Mensch nicht einfach ein Spielball der äußeren Umstände ist, also der Wirtschaft, der Politik, der Gesellschaft, der Familie. Sondern sich selbst bestimmen kann, indem was er tun will. Und eine eigene, unabhängige Wahrnehmung hat für das, was richtig und falsch ist. Das ist eine große Ausstattung des Menschen und es ist nicht leicht, sie in die Realität überzuführen. Zugleich ist mit dieser Freiheit auch verbunden eine Spezifität des Menschen. Wir können sie bezeichnen eine Selbstreferenz. Nämlich, dass wir auch sehen und spüren, dass wir für das, was wir tun, selbst verantwortlich sind. Wenn ich der Autor der Handlung bin, ist niemand anderer für meine Handlung verantwortlich als ich. Wenn ich mich entscheide, etwas zu tun oder nicht zu tun, hat das unausweichlich mit mir zu tun. Und dies, obwohl ich mich selbst ja gar nicht gemacht habe. Der Mensch hat eine Größe und Würde, weil er sich geschenkt wurde. Wir sind uns selbst in die Hände gegeben. Anvertraut, so wie das neugeborene Baby uns anvertraut ist. So sind wir uns auch selbst in die Hände gegeben und können über uns entscheiden und verfügen. Und wenn ich nun von dieser Fähigkeit auf diese Fähigkeit Bezug nehme und Entscheidungen treffe, dann stehe ich da vor den anderen und vor mir . Ich zeige mich mit meinem Wesen, mit meiner Art des Seins. Und ich stehe vor der Frage, kann ich dazu auch stehen, was ich tue? Kann ich mich damit identifizieren? Kann ich sagen, das, was ich tue, entspricht mir? Kann ich es verantworten? Darf ich so sein und mich so verhalten? um aber deutlicher zu machen, vor wem ich da stehe, wenn ich mir so gegenübertrete, sollen die folgenden Ausführungen helfen. Denn wenn wir den Fokus so auf das Wesen des Menschen richten, dann bringt das natürlich die Frage mit sich, wer bin ich denn? Eine Aufgabe der Existenz ist, sich selber besser kennenzulernen und mehr sich selber zu sein. Wir können in verschiedenen Arten und Weisen leben. Wir können nach der Mode gehen und tun, was andere tun. Aber unser neurologisches System ist so gebaut, dass in der Selbstreferenz eine Unzufriedenheit entsteht. Unser neurologisches System. Eine Unzufriedenheit entsteht, wenn wir nur uns danach richten, was andere tun und weil wir dann das Gefühl haben, ich lebe nicht mein Leben. Wir können auch einfach gehorchen, uns unterwerfen. Die Freiheit opfern oder aufgeben. Je unfreier wir werden, desto weniger leben wir entsprechend unserem Wesen. Und desto unzufriedener werden wir. Wiederum, weil es nicht mein Leben ist. Wer bin ich also? Was ist mein echtes Ich? Wie bin ich denn gebaut, bis in die Zellen und in die Nervenverbindungen hinein? Worin besteht die Aufgabe im Umgang mit dem eigenen Ich? Im Osten sagen sie, die Aufgabe ist es, leer zu werden, im Buddhismus zum Beispiel. Im Westen suchen wir nach Erfüllung. Scheinbar das Gegenteil. Wir wollen in unseren Ländern innerlich voll werden. Im Zen-Buddhismus übt man sich, innerlich leer zu werden. Wir werden heute sehen, dass diese beiden Konzepte ineinander fließen in der Existenz. Wie ihr wisst, ist in der Existenzanalyse das Arbeiten mit der Person zentral. Wir können sogar sagen, dass existenzanalytische Arbeit darin besteht, den Menschen zu verhelfen, mehr Person zu sein. Oder mit anderen Worten, mehr sich selbst zu sein. Oder nochmals mit anderen Worten, die Existenz zu personieren. Wenn wir Person so zentral ansehen, so möchte ich nun im nächsten Abschnitt darauf Bezug nehmen, eine Brücke schlagen zu dem, was Person ist. Ich werde dann das Verhältnis von Ich, Person und Selbst beschreiben. Und dann das Spezifische im nächsten Abschnitt, das Spezifische der Person in Bezug auf die Praxis beschreiben. Schließlich, wie wir die Person anfragen und mobilisieren können. Und zwar in zwei Weisen, im Dialogischen und systematisch. Nun, wann bin ich persönlich? Lasst uns von unserem natürlichen Verständnis her eine Brücke schlagen zum Personbegriff. Wir alle haben die Erfahrung gemacht, dass die Begegnung mit einem Menschen eine sehr persönliche war oder eine andere Begegnung sehr unpersönlich war. Unpersönlich ist es, wenn man nicht von sich spricht, wenn man selbst nicht sichtbar wird oder der andere nicht sichtbar wird. Das ist der Fall, wenn wir nur über Geschäfte oder Sachen sprechen. Über Formales, über Mengen und Geld. Wenn wir Bezug nehmen auf das, was man tut und man sagt, wenn ich sage, ja, man spricht nicht so, wenn ich zu meinem Kind sage, man, so etwas sagt man nicht. Dann verhalte ich mich unpersönlich. Oder wenn ich in der Familie oder mit Freunden nur darüber rede, was wir jetzt tun sollen. Welche Arbeit erledigt werden soll. Dann sind wir in einem funktionalen Bezug, der unpersönlich ist. Und in unserem Leben geschieht sehr viel auf diese sachliche, distanzierte, verobjektivierte Art und Weise. Persönlich wird es hingegen, wenn ich offen bin und mich zeige, wenn ich also sage oder zu verstehen gebe, was mir wichtig ist, mich berührt, mich bewegt. Und warum es mich bewegt. Wenn ich zeige oder darüber spreche, was mich beschäftigt, was mich trifft, und es kommt dann gar zur Begegnung, wenn ich den anderen einlade, dasselbe von sich zu sagen und er das auch tut. Dann tauschen wir aus die Beweggründe. Die Stellungnahmen, also das, was wir persönlich davon halten. Und dann trifft mein Wesen auf dein Wesen. Dann kommt es zur Verdichtung von Wesen. Und dann haben wir eine personale Begegnung. Das ist zum Beispiel wichtig in der Therapie und in der Beratung. Dass wir den Klientinnen sagen, was mich jetzt berührt und bewegt. wenn ich so zuhöre. Dass ich sage, ja, das betrifft mich jetzt sehr, da kann ich sehen, wie schwer sie es haben. Das sind ganz wichtige Äußerungen. Weil die Klienten und Patienten damit spüren, dass sie als Person ganz persönlich gesehen werden. Und nicht nach einem Schema behandelt werden. Sondern dass die Therapeutin persönlich da ist und Anteil nimmt. Und sich auch zeigt. Das wird in manchen Therapien ist das nicht erlaubt, aber bei uns ist es sogar ganz wichtig, dass wir das tun. Und das lädt den Klienten oder die Patientin ein, sich auch persönlich noch mehr zu zeigen. Dann kann der Patient in der Therapie sich selbst sein. Weil ich auch als Therapeut ich selbst bin. Dann sind wir authentisch. Und persönlich. Und es ist eine andere Atmosphäre im Gespräch, als wenn wir unpersönlich sprechen. Natürlich haben es die Patienten manchmal schwer, über ihre Probleme zu sprechen und sie weichen aus. Dann spüren wir sofort als Therapeuten, jetzt geht die Dichte des Gesprächs verloren oder sie ist gar nicht zustande gekommen. Und nun ist es die Kunst, der Therapeutin in diesem Kontext nicht in eine Gegenübertragung zu kommen, sondern bei sich zu bleiben. Die Gegenübertragung wäre, wenn ich dann auch unpersönlich wäre als Therapeut. Die Kunst der Therapie ist, auch unter widrigen Umständen persönlich zu bleiben. Und dann sage ich dem Patienten, könnten Sie das noch ein bisschen mehr erklären? Ich merke, ich verstehe es nicht gut. Oder ich sage dem Patienten, ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich verstanden habe, was Sie meinen. Aber ist es das, was Sie bewegt und ich sage, was ich verstanden habe? Und damit machen wir eine Weichenstellung. Weichenstellung bei der Eisenbahn ist eine Weiche und dann fährt der Zug in die andere Richtung. Und wir geben dem Patienten eine Anleitung, wie er mehr zu sich finden kann. Und zwar aus dem heraus, was ich persönlich empfinde, wahrnehme, spüre. Ich schaue auf das, was mich berührt, was mich bewegt, während ich dem Patienten zuhöre. Und durch die Einführung meines Persönlichen in das Gespräch intensiviert das Gespräch. Und das macht das Gespräch zu einem echten Dialog, wo Begegnung stattfindet. Wenn ich nicht auf mich, als Therapeut nicht auf mich Bezug nehme, weil ich nicht den Mut habe, oder weil ich gehört habe von der Psychoanalyse, man muss abstinent sein, dann antworte ich dem Patienten beispielsweise: Können Sie das noch weiter ausführen? Ich lasse ihn gewissermaßen alleine auf seinem Wege. Oder ich lasse ihn einfach sprechen. Etwa ein Drittel der Therapien oder vielleicht die Hälfte der Therapien verlaufen so, dass die Therapeuten die Patienten einfach sprechen lassen und nichts dazu sagen. Das sind Therapien, die sind sehr dünn im personalen Geschehen. Ich habe gerade eine Patientin, die ein Jahr lang in so einer tiefen psychologisch orientierten Therapie war. Und die sagt, sie hat von ihrer Therapeutin nie irgendeine Stellungnahme oder einen Eindruck gehört. Ich habe sie nämlich schon etwa in der dritten Therapiestunde gestoppt und gesagt, wissen Sie, ich glaube, es ist nicht gut, wenn Sie die ganze Stunde einfach ununterbrochen sprechen. Sie war das so geübt und hat gemeint, Psychotherapie läuft so, dass sie sozusagen die Stunde mit Inhalten füllen muss. Und dann kommt es nicht zur Begegnung. Dann wird vom Potenzial des Therapeuten zu wenig Gebrauch gemacht. Ich habe sie dann immer, ich bin von da ab mit ihr, ich habe ihr das erklärt, bin ich immer wieder in Dialog mit ihr getreten und habe ihr auch Rückmeldungen gegeben. Dann sagt sie schon nach der ersten Stunde, das ist so anders und so erleichternd, wenn man vom Therapeuten auch etwas hört, das man aufnehmen kann. Und das ist das, was wir unseren Patientinnen anbieten wollen, nämlich, dass sie mehr sich selber werden können anhand des personalen Bezugs zum Therapeuten. Das soll sie aus ihrem Fremdsein herausführen zu einem ursprünglichen, zu ihrem ursprünglichen Selbstsein. Wir möchten das erreichen, dass unsere Patienten sich leben können in ihrer Beziehung, in ihrer Familie, an ihrer Arbeit. Und wenn sie mit sich alleine sind. Wer ist aber nun dieses sich selbst sein? Hier ist es nun wichtig, dass wir differenzieren zwischen Ich, Person und Selbst. Die Existenzanalytiker kennen das natürlich. Was ist das Ich? Das Ich ist körperlich, psychisch und ist jene Integrationsinstanz im Menschen, die die inneren Informationen, also aus der Psyche, dem Gedächtnis, dem Körper, die inneren Informationen sammelt. Und die äußeren Informationen aus der Welt. Und auf dieser Grundlage eine Entscheidung trifft und einen Willen bildet. Das ist also die Funktion des Ichs, die Aufgabe, dass es ist sozusagen der CEO, der Chef, der mich in meiner Welt leitet. Das Ich bildet sich im Laufe des Lebens heran. Es zeigt sich so mit 9 Monaten schon ganz deutlich und mit 1 Jahr dann sehr. Das Ich braucht für seine Entwicklung das Du. Im Internet der sozialen Beziehungen bildet sich das Ich heran. Es braucht die Erfahrung, dass es gesehen wird. Dass ich respektiert werde. Dass meine Grenzen beachtet werden. Dass ich nicht wie Luft behandelt werde in der Familie, in der Schule, in der Partnerschaft. Sondern dass man auf mich hört, wenn ich etwas sage, dass man nicht einfach mein Mobiltelefon benutzt, ohne mich zu fragen, und so Grenzen überschreitet. Das heißt, Beachtung erhalten und gesehen werden. Gesehen werden einfach mal in der schlichten Tatsache, dass es mich gibt und dass ich da bin. Dann kann sich ich entwickeln. Weil dann erfährt das Kind, da gibt es also jemanden, Es gibt mich wirklich, ich zähle, ich habe eine Bedeutung. Und das Kind kann das übernehmen und imitieren und mit sich selbst nun auch so umgehen, wie andere mit ihm umgehen. Und es lernt sich zu beachten. Ein Selbstbild zu entwickeln. Ich habe über diese Entwicklung des Ichs und die, wie es zu einem starken Ich kommen kann, vor einem Monat einen Vortrag, einen Online-Vortrag gehalten in Moskau. Ihr könnt ihn nachhören oder den Link finden auf meiner Homepage. Da gibt es eine russische Sektion. Und auf der Homepage Lengle Info das Ich braucht eine zweite Erfahrung, damit es sich entwickeln kann. Es braucht die Erfahrung der gerechten Behandlung. Dass man dem Menschen das, was ihm gehört, auch ihm lässt. Das war deine Idee, dass man die nicht ihm stiehlt und sagt, ich hatte die Idee. Dass man den Erfolg jemandem lässt und ihm nicht stiehlt. Dass man die Handtasche, die das Mädchen bekommen hat, ihm nicht einfach wegnimmt und einer Cousine weiterschenkt. Dass man es unterstützt, die Schaufel, die es bekommen hat, um Sand spielen zu können, auch behalten zu können und nicht und es gegenüber einem anderen Kind verteidigen zu können. Dass man nicht fälschlicherweise für etwas beschuldigt wird. Dann kann sich das Ich weiterentwickeln, weil das Ich dann auch erkennt, da gibt es etwas, das ist mein eigenes, das gehört mir. Und es beginnt auch sich selbst gerecht zu werden. Und die Bedürfnisse und die Gefühle, die es hat, ernst zu nehmen. Dann gewinnt das Ich zum Selbstbild auch noch einen Kern, ein eigenes. Und dann kann es auch authentisch sein, das Ich. Wenn ich nämlich Bezug nehme auf das, was wirklich ich fühle, was mich bewegt. Dann lebe ich mein eigenes. Und noch ein drittes braucht das Ich zur Entwicklung. Es braucht eine persönliche Beurteilung von anderen. Es braucht Menschen, die sagen, was ihnen persönlich gefällt in dem, was das Kind oder der andere tut oder ich tue. Braucht also Menschen, die mir sagen, wenn du so wie du jetzt da gesprochen hast, da kann ich dich, das finde ich wirklich klasse. Dafür kann ich dich schätzen. Das heißt, andere sagen, mich persönlich bewegt das, wie du das machst. Also, wir brauchen die persönliche Stellungnahme von anderen Personen. Einfach ein Lob zu sagen, das hast du gut gemacht, da ist kein Fehler, das ist nicht persönlich. Aber zu sagen, wie es mir geht, was ich persönlich empfinde und spüre, wenn ich diese Sache sehe, das ist persönlich und ist persönliche Wertschätzung und auch persönliche Kritik. Wenn ich sage, das tut mir persönlich weh, wenn ich sehe, wie du mit deinem Kind umgehst. Das hat mir nicht gefallen. Dann ist es eine persönliche Kritik und auch die brauchen wir. Weil erst dann können wir einen vollen Selbstwert entwickeln. wenn wir das, was andere nun mit andere mit uns gemacht haben, nun auch selber mit uns tun. Und uns auch selber beurteilen. Und darauf schauen, welche Resonanz hat das in mir, welches Gefühl entsteht in mir, wenn ich mich so verhalte und das so. Das Ich hat also drei Beine, Strukturen, auf denen es aufruht. Die Internalisierung dieser Grunderfahrungen führen zur Entwicklung des Ichs. Selbst das Ich ist, hat die Fähigkeit, sich selbst zu beachten. Sich ernst zu nehmen und sich wertzuschätzen. Das heißt, es entwickelt, das Ich hat ein Selbstbild, ein Gefühl für die Authentizität, und einen Selbstwert. Das Selbstbild kann natürlich beschädigt sein, wenn man sagt, ja, ich bin ein Versager. Ich bin einfach schwach. Oder ich bin der Größte. Und so gibt es alle Varianten der Ausprägung dieser Strukturen des Ichs. Oder die zweite Struktur kann sein, was ich sage, das ist nicht so wichtig. Es ist wichtiger, was die anderen sagen. Da werde ich mir nicht gerecht. Und das Ich lebt dann ein Leben, in dem man sich selber nicht genug gerecht wird. Nun, auf dieser Grundlage der drei Ich-Strukturen, Selbstbeachtung, sich ernst nehmen und Selbstwertschätzung, entwickelt das Ich einen Willen. Das ist das Ich. Was ist nun die Person? Die Person ist etwas, das in uns schwingt. Das keinen Kern hat, das man nicht festhalten kann. Es ist wie die, wie eine Kerzenflamme. Die Kerzenflamme kann man auch nicht festhalten. Und man kann mit dem Finger durch die Kerzenflamme durchfahren. Man kann mit dem Finger durch die Kerzenflamme durchfahren. Sie hat keine Substanz. Und doch ist sie da. Und jeder hat in sich selbst, in sich, so eine Kerzenflamme. Eine größere Kerzenflamme, eine kleinere. Und diese Kerzenflamme, das ist reines Schwingen der Moleküle. Und so ist es auch in mir. Da ist reines Schwingen. Die Person ist die Fähigkeit zur Resonanz mit dem eigenen Sein. Mit dem eigenen Sein. Person ist Seinsschwingung. Und sie zeigt sich in dem, was für mich stimmig ist. Die Person hat die Aufgabe, das den wesentlichen Bezug herzustellen. Die Person ist phänomenologisch. Sie findet heraus, was besonders wichtig, eben wesentlich ist. Die Person ist mit, beschreiben wir in der Existenzanalyse heute, als das, was in mir zu sprechen beginnt. Wenn ich so Musik höre, dann sagt es in mir, wie wunderschön. Da meldet sich die Person. Wenn ich mit dem Kind Hausaufgaben mache, beginnt die Person zu sprechen. Das ist jetzt ganz wichtig. Ich spüre, wie wichtig das ist für das Kind. Wenn ich mit mir alleine bin, beginnt die Person zu sprechen und sagt, eigentlich hast du letzte Woche nicht sehr viel gemacht. Da da geht es mir nicht ganz gut mit mir. Aber sie kann auch ganz positiv sprechen und sagen, das war jetzt wirklich gut, so wie du da gehandelt hast. Die Person ist also so etwas wie eine innere Schwingung in mir. Wir können das so symbolisieren. Diese innere Offenheit, wie der Atem durch den Körper geht, ist praktisch in den Bauch hinein, hat man das Gefühl. Diese Kerzenflamme lässt sich nicht festhalten. Sie durchzieht mich und schwingt in mir. Und schwingt durch mich, durch meinen Körper, durch meine Psyche, durch meine Gedanken. Sie ist frei. Niemand kann ihr vorschreiben, wie sie schwingt. Die Person ist das, was wir spüren. Und das Ich steht nur zur Person in einem anderen, in einem speziellen Verhältnis. Das Ich hat ja Substanz, eine Festigkeit, Strukturen. Während die Flamme keine Substanz und keine Struktur hat. Und so ist das Ich wie die Laterne um die Kerze. Mit Holz und Glas oder Metall. Und die Person ist darin enthalten. Man kann das auch so darstellen. Dass das Ich wie ein Ring ist um dieses freie Fließen der Person. Das Ich kann auf die Person zugreifen und aus ihr herausschöpfen, wie die Person schwingt. Das Ich kann auf die Person zugreifen und aus ihr herausschöpfen. Und das, was in ihr schwingt, darauf kann sich das Ich beziehen. Und wenn das Ich das tut, dann ist das Ich wesentlich. dann nimmt es auf dieses tiefste Innere, nimmt das Ich Bezug auf das tiefste Innere in mir. Dann bin ich persönlich. Wir sehen also, dass die Aufgaben unterschiedlich sind. Das Ich hat die Aufgabe, das Leben praktisch zu machen. Die Person hat die Aufgabe, das Leben zu beurteilen. Und herauszufinden, was wesentlich ist, was wirklich zählt im Leben. Die Person ist also nur schauend und fest und feststellend, was wichtig ist. Aber wir sind so frei, dass das Ich auf die Person nicht Bezug nehmen muss. Das Ich kann wütend sein auf die Person und ihr sagen, meiner eigenen Person sagen, du tust ja nichts, aber ich muss leben mit dem und handeln. In dieser Spannung stehen wir. Und was ist nun das Selbst? Das Selbst ist der größere Rahmen, in dem das Ich steht. Das ist die Lebenswelt des Ichs. Das ist das, worauf ich Bezug nehme. Das, womit ich mich identifiziere. Zum Beispiel meine Familie, mein Beruf, mein Geschlecht. Wir können es definieren als eine vom Ich akzeptierte Repräsentation des Personseins. Oder in Kurzform Repräsentanten des Ichs in der Welt. Wir sehen hier in dem Schema den inneren Kreis des Ich, das steht in einer größeren Welt von Werten. Mit denen ich mich identifiziere. Mit denen ich nicht identisch bin, Kinder oder mein Familienname oder mein Land, in dem ich lebe, das bin nicht ich, und doch hat es mit dem Ich zu tun. Und wenn man etwas Schlechtes über die Lengle-Familie sagt, bin ich mit betroffen. Obwohl ich gar nichts gemacht habe. Das heißt eben Identifikation. Das Selbst ist so, ist also eine Erweiterung des Ichs. Durch die Verbindung zu jenen Werten, die mir bedeutsam sind. Nun, für die Praxis ist nun wichtig, dass die Person Begegnung sucht. Die Begegnung ist wie der Sauerstoff für das Licht, für die Kerze. Und sie sucht Begegnung im Innen wie im Außen. Im Innen geht die Person in Begegnung mit dem Ich. Und dadurch entsteht das innere Gespräch. Das innere Gespräch ist der zentrale Prozess für die seelische Gesundheit. Wenn wir ein gutes inneres Gespräch führen können zwischen Person und Ich, dann bin ich ein integrer Mensch. Dann bin ich ganzheitlich. Dann bin ich in einer guten Beziehung mit mir. Dann kann ich wirklich ich sein. Das heißt, das Ziel einer existenzanalytischen Therapie muss sein, die Entwicklung eines guten inneren Sprechens im Patienten. Und das kann der Patient lernen durch das gute Gespräch mit dem Therapeuten. Die Person sucht auch Begegnung im Außen. Mit anderen Menschen. In der Therapie mit dem Therapeuten. Darum meinen wir, dass eine gute Therapie immer Begegnung anbieten soll. Dass wir also die Patienten persönlich begegnen. Zum Beispiel kam eine Patientin und sagt, ich leide furchtbar unter Schamgefühlen. Ich schäme mich für mich. Und ich war schon in mehreren Therapien. Und ich weiß, wenn ich heute von Ihnen weggehe, dass ich mich auf dem Weg nach Hause innerlich zerfleische, weil ich mich schäme für das, was ich gesagt habe. Weil es ging mir immer so, wenn ich in Therapie gegangen bin. Und ich kenne mich. Ich sage mir dann, das hättest du anders sagen sollen, hättest du besser sagen können, hier hast du etwas nicht gesagt. Eine große Not dieses Menschen. Und ich habe nun im ersten Gespräch schon gleich versucht, ihr persönlich zu begegnen. Und sie gleichzeitig auch zu ihrer eigenen Person heranzuführen. Nachdem sie mir dieses Leiden geschildert hatte, habe ich ihr gleich gesagt, ah ja, das kann ich verstehen, das ist wirklich ein ganz schwieriges Leiden. Wenn man sich selber so unsicher ist und sich für das, was man sagt und tut, immer gleich schämen muss. Aber ich habe jetzt den Eindruck, dass das, was Sie gesagt haben, eigentlich ganz komplett ist, weil ich kann es ganz gut verstehen. Oder glauben Sie, dass etwas noch fehlt oder dass Sie etwas noch ein wenig anders beschreiben sollten? Sagte sie, nein, im Moment nicht. Und dann sagte ich, ich habe auch den Eindruck, ich bin sehr beeindruckt, wie offen Sie sein konnten und mir das gleich schon im ersten Gespräch sagen konnten. Nach meinem Gefühl waren sie jetzt wirklich ganz echt. Da hat sie Tränen bekommen und hat nur genickt. Das war die Berührung mit mir als Person. Und jetzt habe ich sie noch gleich angeleitet, dass sie mit sich als Person in Berührung kommt. Dann habe ich sie gefragt, und wenn Sie das jetzt so sehen. Ist da etwas dabei, wo Sie glauben, Sie müssten sich schämen? Der hat sich etwas überlegt. Dann sagte sie, nein, ich glaube nicht. Da habe ich sie nun an ihre eigene Person herangeführt und eingeladen, sich selbst zu beurteilen und eine Stellungnahme zu finden. Ich habe dann im Laufe der Stunde noch zweimal sie ähnliche Interventionen gemacht. Und am Ende der Stunde habe ich sie wieder an ihre eigene Person herangeführt und gefragt, wenn Sie jetzt nach Hause gehen, nehmen wir uns vorher noch Zeit und schauen, gibt es etwas, wofür Sie sich schämen müssen? Haben Sie etwas gesagt, wofür Sie sich schämen müssen oder für die Art, wie Sie es gesagt haben? Oder fehlt noch etwas? Dann hat sie verneint. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe auch den Eindruck, dass Sie wirklich sehr offen und authentisch waren und ich war auch berührt von dem, was Sie gesagt haben. Das nächste Mal kam sie und hat gesagt, zum ersten Mal bin ich aus einer Therapiestunde rausgegangen und ich habe mich nicht geschämt. Und ich habe mich auch nicht zerfleischt. Das ist die heilende Potenz der Person. Oder ein anderes Beispiel, wie wir mit der Person arbeiten können. Dass wir sie in den Dialog führen. Eine Patientin sagt, die Mutter möchte immer, dass wir die ganze Familie am Wochenende da sind, nur für die Familie. Sie ist 35 und hat keine Beziehung. Aber sie würde gerne am Wochenende mit einem Freund telefonieren. Und hat jetzt ein Problem. Da habe ich sie nun habe ich ihre Person angefragt, indem ich sie fragte, was meinen Sie dazu? Hat die Mutter recht? Was, ja, hat die Mutter recht? würden Sie gerne tun? Und da sagten sie, ja, das ist eben das Problem. Ich würde gerne mit meinem Freund telefonieren. Aber ich möchte die Mutter nicht verletzen. Und ich weiß, wie wichtig es ihr ist. Wir haben also hier zwei personale Werte einerseits vorliegen. Sie liebt die Mutter und möchte die Liebe zur Mutter nicht beschädigen. Aber sie hat auch ihr eigenes und möchte sich auch nicht im Stich lassen. Solche Dilemmata haben wir natürlich oft in der Therapie und auch im eigenen Leben. Weil da kommt nun eine Angst dazu. Und die Situation kann man klären. Zur Klärung der Situation braucht es einen Dialog mit der Mutter. Zuerst den Dialog, den inneren Dialog mit sich selbst. Ist es mir wirklich wichtig, dass ich am Wochenende mit dem Freund telefoniere? Wenn ja, dann sagt das Ich, na gut, wenn es dir Person so wichtig ist, dann muss ich mich darum bemühen, dass ich das auch leben kann. Und jetzt kann man den Dialog unterschiedlich führen. Sie kann zur Mutter gehen und sagen, ich würde gerne am Nachmittag mit einem Freund telefonieren. Ist das eh in Ordnung für dich? Und dann durch diese Art zu sich stehen. Oder sie kann einfach der Mutter sagen, übrigens heute Nachmittag werde ich mal eine Stunde weggehen, weil ich mit einem Freund telefoniere. Da gehe ich nicht so sehr in Dialog, sondern deklariere das mir Wichtige mit einem größeren Selbstbewusstsein. Wir sehen also, wenn wir das zusammenfassen, was das Wichtige ist, dass wir den Patienten einerseits persönlich begegnen und sie andererseits mit ihren eigenen personalen Ressourcen in Beziehung bringen. Damit sie das aber besser tun können, brauchen Sie die Fühlung mit der Person des Therapeuten? In der Existenzanalyse haben wir dazu noch eine Methode, in der wir systematisch diesen Prozess bewirken. Nämlich die Methode der personalen Existenzanalyse, wo wir über drei Schritte systematisch Bezug nehmen zur Person und damit das Ich in der Authentizität stärken. Und auch hier brauchen wir beide Aspekte, die wir eben beschrieben haben. Nämlich den Patienten in Beziehung zur eigenen Person zu bringen. Wie das geschieht, beschreibt die Methode. Aber, und das machen viele Therapeuten zu wenig, den Patienten mit der eigenen Person begleiten. Dass wir bei jedem Schritt dem Patienten die Rückmeldung geben, wie es für mich ist. Dass ich sage, ah ja, genau, das empfinde ich auch so. Das ist eine große Stärkung der Person, der Person des Patienten, wenn er das erfährt. Und so können wir gemeinsam diese heilende Kraft der Person mobilisieren. Denn sich selbst sein, wesentlich sich selbst sein, das ist die Größe in unserem Leben. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke Irina für deine tolle Übersetzung. Danke, danke, Jelena. Dankeschön. Ich hoffe, es hilft für euer Leben und für eure Patienten. Ja. Danke. Ja. Ja. Danke vielmals. Es hängt von Vita und Jarina ab. Ja. Dankeschön. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Danke.